Ich habe es versprochen, sie ist da und wurde nicht weggeweht, obwohl es auch im Wald wahrscheinlich Sturm gibt. Hallo Uta.
Hallo, guten Morgen.
Uta Crispin ist hier Revierförsterin in Erfurt. Und Sturm, das haben wir gerade beide schon festgestellt, ist ein Thema, was euch auch beschäftigt. Ich habe mich so erinnert an eines der ersten Gespräche, wo auch Ulrich noch dabei war, der gesagt hat, dieses typische Waldklima ist das Klima, wo es auch ruhig ist, wo eben kein Wind im Wald ist. Wahrscheinlich bei einem Sturm trifft das dann so nicht mehr zu. Aber wie ist das mit Sturm und Wald?
Naja, das ist jetzt, sieht man das überall. Ne? Also der Sturm geht natürlich am Wald nicht vorbei. Und immer wenn du jetzt die letzten Tage durch den Wald gelaufen bist, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Wenn es gerade wedelt, sollte man es nicht tun. Also es ist also wirklich gefährlich. Siehst du überall einzelne Bäume, die umgefallen sind. Und wenn so ein Wald...
Im Wald oder nur so am Rand?
Ja, weißt du, es ist auch im Wald immer mal einer umgefallen. Und das kann man eben auch nicht erkennen vorab. Da siehst du plötzlich mitten im Wald eine ganz starke, dicke Buche oder eine Eiche umgefallen, abgebrochen. Wie auch immer. Und das kann man vorab nicht sehen. Aber wenn du dir vorstellst, jetzt im Nadelwald zum Beispiel, wo diese Waldbestände, also dieser Wald, der so ein bisschen durchlichtet oder aufgelichtet ist durch diesen Borkenkäfer, durch Trockenheit, was auch immer. Also wenn diese Struktur nicht mehr so ganz intakt ist, dann hat der Wind natürlich auch so Angriffsflächen. Und wenn der dann dort reinwedelt, dann bleibt dann manchmal nichts stehen. Oder es ist halt so ein richtiger Bereich dann eingebrochen, ne? Oder umgeworfen oder wie auch immer. Also der ist geworfen oder gebrochen. Also gebrochen heißt, die Stämme sind abgebrochen, ne? Also so in der Mitte, ein Drittel, zwei Drittel. Und geworfen heißt, der ist halt umgefallen mitsamt des Wurzelballens. Das ist so der Unterschied zwischen Wurf und Bruch. Und beides siehst du vereinzelt natürlich auch im Laubwald. Nicht so schlimm wie in Nadelwaldbereichen, weil wir eine bessere Struktur haben, ne? Also dicke, dünne, wie wir es schon mal erzählt haben, dicke, dünne, alte, junge auf einer Fläche und trotzdem sind da welche umgefallen. Und auf den Wegen siehst du eben auch so Astabschnitte, die so zwischen 5 und 15 Zentimeter groß sind, mehr oder weniger lang. Die brauchst du nicht auf dem Auto und erst recht nicht auf dem Kopf. Ne? Also es ist schon gefährlich, dann auch in den Wald zu gehen. Sollte man nicht machen.
Und dann geht ihr jetzt nach so einem Wochenende als Waldmitarbeiterin rum und guckt, was passiert ist?
Ja, ja, natürlich. Also eigentlich, also wenn ich jetzt nicht hier säße, würde ich jetzt wahrscheinlich durch den Wald fahren und würde gucken. Also die Strecken, die ich fahren kann, würde ich natürlich fahren, die Hauptwege und dann so peu à peu würde ich in die einzelnen Bereiche schauen. Machen jetzt die Kollegen, also wir teilen uns da jetzt auf, ne? Weil manchmal ist es auch über einen Hauptweg ein größerer Ast oder ein Stamm oder was auch immer gefallen. Also man muss da jetzt auch schon schauen, ne? Das würden wir jetzt machen. Und das machen wir irgendwie gefühlt, weiß ich jetzt nicht, wie viele Wochen. Es ging mit dieser Sabine los, ne? Dieser Sturm, und das hat jetzt irgendwie nicht so richtig aufgehört, gefühlt. Also wenn du meintest, einmal rum zu sein, ging es irgendwie jetzt gleich wieder los. Ja, ja, das ist ganz schön anstrengend momentan.
Stürme nehmen zu, auch Waldbrände nehmen zu. Vielleicht erinnern wir uns, was in Australien vor einigen Wochen, Monaten los war, beziehungsweise auch noch los ist, keine Ahnung. Aber da war es medial zumindest bei uns präsent, dass da riesige Flächen gebrannt haben. Ich habe dann so ein bisschen nachgelesen und nachgeguckt und auch gelesen, dass klar, wenn ein Wald gebrannt hat, sich dann die Fläche auch wieder erholen kann. Wie geht sowas eigentlich? Also wie kann, wenn da alles abgebrannt ist, da kommen ja dann doch immer wieder grüne Pflänzchen raus. Wie funktioniert das?
Naja, die oftmals sind es ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur die Bäume, die verbrannt sind oder die Boden oder die Vegetation, die da drauf steht. Das heißt ja nicht, dass im Boden, alles was im Boden schlummert.
Das wird auch nicht durch die Hitze kaputt gemacht?
Nee, manche Bäume in Amerika oder auch in Australien, die brauchen das ja geradezu, ne? Die brauchen diese Hitze, damit der Samen zum Beispiel dann keimt. Also die brauchen diese, die sind darauf ausgerichtet. Die haben eine dicke Rinde oftmals. Also die treiben auch zum Teil wieder aus. Das sind die Bäume, die in Kalifornien oder in Australien.
Was, die brauchen Feuer?
Die brauchen Feuer. Also das ist also nichts Schlimmes. Schlimm ist es, wenn natürlich das in besiedelte Bereiche geht oder wenn das künstlich gelegt wird, so ein Feuer, oder wenn das eben, also das ist immer, wir als Menschen sind natürlich viele und wir gehen in die Bereiche, die eben vielleicht derzeit oder bis zu einer gewissen Zeit noch unberührt waren. Also man geht da rein als Mensch, man baut viel näher ran, man braucht Siedlungsfläche etc. und so weiter, ne? Und dann ist man sozusagen, man nimmt dann der Natur irgendwas weg. Und damit ist natürlich auch die Gefahr groß, dass das kollidiert, ne? Dass man also da in Bereiche kommt, wo wir uns hätten ein bisschen zurückhalten sollen, ne? Also ich sage jetzt mal Kalifornien oder sicherlich auch Australien. Da ist also in diesen Küstenregionen oder so, da ist ganz großer Siedlungsmangel, ne, oder Flächenmangel. Da wird also gebaut ohne Ende und das ist alles ein bisschen viel und ein bisschen extrem. Und ist jetzt hier für Europa sicherlich nicht das Thema, ne? Aber dort ist es definitiv so, die brauchen immer mal ein Feuer. Das ist alles völlig in Ordnung. Wenn wir dann aber dazwischen sind mit unseren Bebauungen und mit unseren Siedlungen, dann kann das eben kritisch werden.
Ja, und ist es nicht aber auch eine Frage, wie groß das Feuer ist?
Natürlich.
Also wenn das dann wie in Australien so riesige Fläche und...
Riesig, natürlich. Also das ist so außer der Bahn gelaufen, ne? Also das war dann schon, wo auch immer, also sicherlich auch ungenügender Vorbeugung oder also ich weiß es nicht, war noch nicht in Australien, aber das, was man so liest, da ist also vieles sicherlich auch im Argen gewesen, was die Feuerwehrausstattung betrifft und so weiter und so fort, ne? Also weiß ich nicht, will ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ne? Und hier ist es ja, hier sind es diese unnatürlichen Monokulturen Mitteldeutschland, diese Kiefernwälder in Größenordnungen, ja, dünnes Stangenholz zum Teil oder auch dickeres, aber Monokultur auf Sandböden und das bei dieser Trockenheit, da brauchst du gefühlt nur hingucken, dann brennt das schon. Und dann gibt's da auch kein Halten mehr, ne? Und natürlicherweise wäre das wahrscheinlich auch nicht so. Ja, also diese reinen Kiefernwälder dort, die wären sicherlich, die sind künstlich geschaffen. Das sind menschliche Produkte, ne? Und genauso anfällig sind die dann auch, ne? Also so ein Kunstprodukt ist nicht stabil. Man muss da echt gucken, was passt da jetzt auch hin, ne? Also was wächst da jetzt auch? Was wächst auf so einem Sandboden, ne? Also sicherlich der ein oder andere Laubbaum hält es auch aus, aber da muss man jetzt wirklich schauen. Das ist wirklich im Wandel, glaube ich. Diese Forstwirtschaft muss sich umstellen. Das ist schon nicht zu übersehen, dass es da irgendwas passt, da muss irgendwas passieren, ne?
Apropos anfällig und es muss was passieren. Borkenkäfer werden auch in diesem Sommer wahrscheinlich wieder zu uns kommen, beziehungsweise ihre Aktivitäten arbeiten. Und es werden wahrscheinlich wesentlich mehr, sogar doppelt so viele werden erwartet, so zumindest habe ich gelesen. Und ich habe gelesen, dass im Bayerischen Wald im letzten Jahr die Borkenkäfer nicht eingedämmt wurden und quasi irgendwie in einem bestimmten Bereich alle Bäume abgefressen lassen worden sind, mit Absicht, um dann quasi da einmal so alles tot, alles abgefressen und dann den Wald oder was auch immer da war, neu wachsen zu lassen. Weißt du davon, beziehungsweise ist sowas schlau? Oder?
Naja, das ist das Ziel von Nationalparken, ne? Das ist ja auch im Harz so ähnlich. Also wenn ich einen Nationalpark etabliere, dann weiß ich, welche Baumarten ich da habe. Im Harz ist das ähnlich. Und im Bayerischen Wald gibt es diesen Nationalpark ja schon, weiß ich jetzt nicht genau wie lange, aber schon einige Jahre. Und dort hat man das ist das Ziel des Nationalparks, keine Maßnahmen durchgeführt. Wohl wissend, dass man dort reine Fichtenbestände hatte. Und das muss man dann ertragen. Also was passiert? Was macht die Natur? Man lässt die Fichte wegfressen. Also die ist dann irgendwann nicht mehr da. Und die Natur regelt das. Da ist also in vielen Bereichen im Bayerischen Wald, sieht man, wie sich der Wald von alleine wieder begrünt mit anderen Baumarten. Das ist für Menschen schwer zu ertragen, weil du brauchst ganz viel Zeit. Also du musst diesen Anblick ertragen, dass es erstmal richtig gruselig aussieht. Ja, diese Baumleichen, wie soll man es jetzt anders sagen, die brechen peu à peu zusammen und Und das musst du aushalten können. Und unten drunter wird was Neues kommen. Aber es dauert eben vielleicht auch eine ganze Menschengeneration. Und das ist schon so ein bisschen anstrengend, ne? Also du weißt, du lässt es jetzt da stehen, das sieht jetzt gruselig aus, aber in 50 oder in 60 Jahren ist dort wieder irgendein Wald. Muss man natürlich auch wollen. Und das ist gewollt, ne? In gewissen Bereichen. Und das, also dass man die Nutzung und komplett alles einstellt, außer dass man sicherlich noch ein, zwei befahrbare Straßen oder Wege hat, dass man da auch reinkommt. Ne? Also sonst ist es ja wirklich abgeschlossen. Also ich werde an Straßen, wenn es dort Straßen gibt in den Bereichen, und die gibt es ja überall, da werde ich schon schauen müssen, dass ich dort, ich sag mal, sicheren Fußes gehen oder fahren kann. Ja, aber ansonsten wird es einfach sich selbst überlassen. Und im Harz sieht man das jetzt frisch. Also das, was man im Bayerischen Wald schon seit 20 Jahren kennt, den Anblick und so weiter und so fort, ist im Harz jetzt frisch zu sehen. Mhm. Und viele Leute, die im Harz jetzt waren, haben gesagt, oh, ich kann das gar nicht ertragen, diese toten Bäume, und die jetzt natürlich umbrechen, da ist es jetzt sozusagen, da geht es los.
Und wahrscheinlich, wenn man nicht weiß, was los ist, denkt man, ist hier niemand zuständig und so.
Ja, ja, richtig, genau. Also das ist aber der Sinn und Zweck eines Nationalparkes. Oder würde auch, wenn man jetzt von Flächenstilllegung immer redet, ne? Das ist ungefähr dasselbe. Also wenn ich eine Fläche stilllege, dann passiert genau das. Mhm. Dann lässt man der Natur freie Hand. Und da muss man sich über die Konsequenzen natürlich auch im Klaren sein. Das Holz, was ich dort hätte nutzen können, muss ich woanders herholen. Ne? Das ist einfach so. Deshalb finden wir es immer gut, sage ich mal, wenn man ist ja in der Politik überall ein Thema, ne? Wie viel legt man still? 5% oder wie auch immer, ne? Also das ist ja so diese hehre Zahl und der Waldfläche, 5% der Waldfläche, ne? Und wo die Förster dann eben sagen, das reicht auch, weil wir können ja auch einen wunderbaren, ich sag mal, naturnah bewirtschafteten Wald, also wir nutzen ihn und wir erfüllen auch die anderen Zwecke, Erholungsfunktion, Sauerstoff und was auch immer. Also alles, was dazugehört, das geht auch in einem bewirtschafteten Wald. Der sieht auch, wie sieht der aus? Eigentlich sieht er schön aus. Vielleicht sieht auch so ein Nationalpark in gewisser Weise schön aus. Also anders schön.
Mhm. Eine weitere Tierart, die nicht so gut für die Bäume ist, ist die Schwammspinnerraupe, die wohl auch dieses Jahr wieder da sein wird. Ja, blödes Wort, hätte ich den gleichen Satz wie vorhin benutzen können. In Gera haben irgendwie Bewohnerinnen und Bewohner jetzt sich bewaffnet und sind losgelaufen und haben die Eier eingesammelt, um quasi dem ein bisschen vorzubeugen. Ich habe so gedacht, echt, das macht das irgendeinen Sinn? Sind das nicht viel mehr? Und findet man die überhaupt und sowas?
Das findet man schon. Also wenn man wenn man weiß, was man da suchen muss, findet man das. Hm. In Südthüringen und in Ost- und Südthüringen war der Schwammspinner tatsächlich schon ein Thema im vorigen Jahr, ein großes Thema. Die Raupen fressen das Grün ab. Mhm. Und wenn man jetzt sozusagen die Eigelege findet, kann man die absammeln. Die sind also am Stamm zu erkennen. Und dann hat man die reduziert. Das ist schon so. Bei uns hier in Erfurt muss man jetzt mal gucken. Also wir hatten voriges Jahr noch nicht so sehr mit Schwammspinner oder mit dem Eichenwickler. Ist auch so ein.
An was gehen die Schwammspinner für Bäume?
Die fressen im Zweifelsfall alles. Alles, was grün ist. Also tatsächlich hat man in manchen Orten sind die in die Gärten gegangen. Und alles, was grün ist, haben die irgendwie aufgefressen. Auch das begrünt sich wieder in der Regel. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel so eine geschwächte Eiche oder Buche vorstellst, ne, Wassermangel schon seit 2-3 Jahren. Und jetzt wird der im Frühjahr, wenn sie gerade ausgetrieben hat, werden ja alle Blätter abgefressen. Dann kriegt die das, wenn die gesund und vital ist, hin, nochmal auszutreiben. Aber sie ist halt jetzt vielleicht nicht gesund und vital, weil sie seit 3 Sommern nicht mehr genügend Wasser hat. Also sie ist schon geschwächt. Und das ist jetzt eine große Gefahr, wenn dieser Schwammspinner oder auch dieser Eichenwickler, den es in der Eiche speziell dann hier auch vor ein paar Jahren schon in Größenordnung gab, wenn die kommen, dann, das mag ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dann ist es, das ist nicht gut. Ne? Also dann wird dem Baum nochmal alles genommen, das ist ja sein Kraftwerk, diese Blätter da oben. Wenn die abgefressen werden, ich weiß nicht, wo der dann nochmal die Energie hernehmen soll, um nochmal neu auszutreiben. Mhm. Also hoff mal, dass es wie auch immer beherrschbar bleibt.
Der Thüringer Forst hat auch veröffentlicht, dass er sich vorbereitet, Gift tatsächlich dann irgendwie zu sprühen mittels Hubschrauber. Dort quasi, wo jetzt schon die Schwammspinnerraupen unterwegs sind, ist das so dann das letzte Mittel? Also
ja, oder es wäre eigentlich das letzte Mittel. Also mir würde jetzt nichts anderes einfallen. Mhm. Hat man gemacht in den Anfang der 90er Jahre, kann ich mich erinnern, hat man das mal gemacht schon, weil da gab es auch mehrere Frühjahre, wo es das gab. Mhm. Und heute muss man eben immer schauen, dass man im Einklang mit den Naturschutzbehörden irgendwie eine Lösung findet, ja. Also weil eigentlich ist dieser Chemieeinsatz natürlich eigentlich nicht gewollt, logisch. Mhm. Aber wenn es dann, ich sag mal, an die Substanz geht, wäre selbst ich bin sonst kein Freund von sowas, aber da wäre ich wahrscheinlich auch dafür. Mhm. Also das ist ganz schwer. Könnte man ja jetzt auch sagen, okay, dann gehen die eben weg, aber kommt was Neues. Aber das wäre so ein Gedanke, mit dem könnte ich mich jetzt auch nicht anfreunden. Ja, wenn diese wunderbaren Bäume, diese vielen dicken alten, die es ja noch gibt, wenn die jetzt so davon gehen würden, weil die das nicht schaffen, das würde ich nicht gut finden.
Mhm. Dann wollen wir hoffen, dass es sich vielleicht doch nicht so ausbreitet oder irgendwie andere, so natürliche Feinde haben die nicht. Oder
naja, ich sag mir jetzt auch immer, wenn ich einen intakten Wald habe, dann habe ich eine intakte Vogelwelt, dann sind die, dann passt es irgendwie, dann sind da die Vögel da, die Raupen wiederholen, wie auch immer, dann ist es vielleicht noch so irgendwie rund, ne? Mhm. Aber ich hoffe das jetzt einfach so, dass es passt noch. Also man muss dann gucken, ne? Aber natürliche Feinde, also in intakter Wald, das wäre so, ne? Also wie wir es schon mal gesagt haben, ne? Diese Totholz, damit die Spechte da sein können. Also alle, dass für all die da hingehören, auch ein Lebensraum da ist, ne? Dass das Raubwild, das Raubzeug da ist, dass die unterschiedlichsten Pilze, Insekten, Bakterien, dass die eben alle Lebensraum haben, dass für alle was da ist. Mhm. Und wenn ich das habe, könnte ich mir vorstellen, also so ein stabiler Wald, der kann vielleicht da das ein oder andere noch kompensieren. Mhm. Müssen wir mal gucken.
Bevor wir gleich eine musikalische Pause haben, noch eine Frage, die mir zugereicht wurde. Und zwar geht es um Eschen, die am Stamm so eine rötliche Färbung haben, irgendwie was Pilziges oder irgendwie so, und zwar irgendwie alle. Was ist das und ist das schlimm? Ich habe das auch schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ist das nur an Eschen?
Das ist an Eschen und an Ahornern, sieht man. Das ist so eine Flechte, wahrscheinlich der anderen Luftzusammensetzung geschuldet, aber die macht nichts Böses. Also das ist ungefährlich. Das, was an Eschen tatsächlich gefährlich ist, das ist dieses Eschentriebsterben. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal erzählt haben, dass ein mutierter Pilz die jungen Triebe sozusagen befällt, ne? Und dann sterben die jungen Triebe ab. Und eine alte Esche, so ein riesiger, großer Baum, der kann auch das wiederum kompensieren, ne? Wenn diese äußersten Triebe absterben, hat der noch genug Kronenmasse, um das auszugleichen. Junge Eschen, ja, wenn die mehrfach über mehrere Jahre sozusagen diesen Pilz, gegen den man auch gerade nichts machen kann.
Das ist aber jetzt ein anderer als das Rote.
Das ist eine Flechte, genau. Aber dieser Pilz, wenn der sozusagen so eine junge Esche mehrfach befällt, junger Baum, nicht so viele junge Triebe sozusagen oder nicht so viel Kraft, ne, dann stirbt er ab. Das heißt, also man sieht oftmals so Eschen in diesen 10, 15, 20 Zentimeter Durchmesser, die abgestorben sind, weil die das nicht schaffen. Ne? Das ist so ein bisschen das, was in Eschenwäldern jetzt auch ein Thema ist. Und wieder, ne, Esche, also in bunter Mischung mit Ahorn, mit Linde, mit Hainbuche, mit Eiche und so weiter und nicht reiner Eschenwald, gell? Ist auch, wäre menschengeschaffen. Es gibt keinen reinen Eschenwald. Und dann fällt's auch nicht so auf, ne?
Bei mir im Studio ist weiterhin Uta Crispin, Revierförsterin hier in Erfurt. Und wir wollen über den Wald in seinem aktuellen Zustand sprechen. Wir haben jetzt Ende Februar. Beim letzten Mal hast du gesagt, bis dahin gibt's noch Holzernte, bis dahin wird noch gejagt und danach kommt der Frühling. Ja, ist es so? Beziehungsweise bist du gerade noch im Stress von der Holzernte oder ist schon alles einigermaßen abgeschlossen?
Also, wir fangen bei der Jagd an. Die ist seit 15. Januar zu Ende.
Ach so.
Das heißt also, das haben wir geschafft. Ich bin ja auch für diesen Wildladen zuständig. Der ist seit Ende Januar geschlossen, macht am 1. Mai wieder auf. Also das ist jetzt erledigt. So. Holzeinschlag wollte ich gerne, dass das alles fertig ist. Also der Holzeinschlag an sich, der ist auch abgeschlossen. Das hat alles funktioniert. Leider rücken wir immer noch das Holz aus dem Wald. Das hat sich verzögert. Ja, in solchen Tagen, wo es so sehr windig ist, dann geht auch der Rückeunternehmer natürlich nicht in den Wald. Dann gab es so Momente, der Niederschlag, den wir hatten, der war jetzt nicht viel, ne? Tatsächlich.
Obwohl es mir irgendwie doch viel vorkam, so in den letzten.
Nee, war nicht viel. Aber er hat gereicht, um, sag mal, die Oberfläche zu durchnässen. Und wo ich dann immer gesagt habe, okay, wir setzen jetzt doch mal einen Tag aus, große Maschine, wenn die da durch diesen oberflächlich durchnässten Boden fährt, hinterlässt sie natürlich doch irgendwelche Gleise, die ich eigentlich dort nicht haben will. Ne? Also auch da immer mal unterbrochen, wieder die Arbeit aufgenommen. Also wir sind mit der Rückung noch zugange, das gefällt mir nicht, aber es ist eben jetzt einfach so, wir rücken ja auch mit Pferd, hat man jetzt in der Zeitung auch gesehen, waren ein paar schöne Fotos da. Das waren dann immer so Ausgleichsmomente, ne, wo der dann gesagt hat, der Unternehmer, dann bereite ich wieder mit dem Pferd ein bisschen was vor. Und wenn dieses Holz am Wegrand liegt, dann gehe ich in Aktion und mache das sozusagen verkaufsfertig. Ne? Dann muss ich das messen, dann kommen da die Nummern dran. Das heißt also, ich bin da noch gar nicht so weit, wie ich eigentlich sein wollte. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich total Frühling. Und wenn du durch den Steiger läufst, und das ist natürlich dann manchmal umso bitterer, die Märzenbecher blühen, total schön. Seit Mitte Februar sind die da. Und blöderweise liegt aber eben auch da noch unser Holz dazwischen. Oh, das ist natürlich auch etwas, was mir nicht so dolle gefällt. Ja, ich hätte das also lieber fertig gehabt. Aber die Märzenbecher stört das jetzt nicht. Ich, selbst wenn die jetzt irgendwie ein bisschen
eingequetscht sind,
malträtiert werden, auch beim Rücken, dann sind die nächstes Jahr wieder da. Das ist eine Zwiebel, ne? Das betrifft ja jetzt auch nicht alle Pflanzen. Also, aber es ist natürlich immer irgendwie nicht schön. Und ja, und trotzdem sieht es total schön aus. Und du hast so das Gefühl, das explodiert jetzt bald, ne? Das kommt jetzt, also nach den Märzenbechern kommt das nächste Grün. Und also das ist so in den Startlöchern. Wobei, ja, es ist natürlich auch noch verdammt zeitig, ne? Also hier in der Stadt fällt mir das noch so viel mehr auf. Da gibt es ja so wahrscheinlich irgendwelche Kirschen, die da schon rosa blühen an irgendwelchen Stellen. Und
ich wollte gerade sagen, ja. Märzenbecher heißt ja nicht im Grunde Märzenbecher, wahrscheinlich früher im März. Die Jahreszeiten verschieben sich so ein bisschen. Ne? Also ich habe es mir so eine Grafik angeguckt, dass irgendwie der Winter wird generell kürzer, der Frühling fängt früher an, der Sommer ist länger und so.
Ja.
Merkst du das auch quasi im Wald so während der letzten Jahre oder die du quasi aktiv dahin guckst?
Ja, also da hat sich schon einiges verändert, das ist wohl so. Ich denke auch, dass sich die Vegetationsperiode sehr verlängert, eben wie du sagtest gerade, ne, das Frühjahr setzt zeitiger ein, der Sommer endet auch später und da müssen wir uns auch umstellen, ne, da müssen wir gucken. Ich kann mich erinnern, wir haben vor Jahren ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also wir haben ja den Holzeinschlag, den haben wir ja immer in Frost- oder in Trockenperioden. Ne? Mhm. Also Frost wollte man immer haben. Und wir sind dann irgendwann, das ist natürlich auch schon ein paar Jahre her, haben wir gesagt, der Frühherbst ist in der Regel noch mal sehr trocken. Da haben wir noch gar nicht so über eine längere Vegetationsperiode gesprochen. Aber wir haben bemerkt, dass dieser feuchte, nasse Herbst, wie er eigentlich landläufig so, es geht im Oktober los und da wird's feucht und nass. Hm. Und auch das hat man nicht mehr so. Und wir haben schon vor einigen Jahren oftmals den Holzeinschlag vorverlegt im Herbst. Also haben gar nicht erst im November oder Dezember begonnen, wo es früher den ersten Frost gab, sondern haben gesagt, es gibt so eine trockene Periode im Herbst schon, die nutzen wir, ne, um einfach keine Gleise in den Boden zu fahren.
Gleise heißt Rillen zu machen.
Ne, diese Rillen, wo die Fahrzeuge fahren. Ne? Also die haben ja Räder logischerweise.
Und sind schwer.
Und damit machen die solche Rillen in den Waldboden. Also Gleise nennen wir das. Mhm. Und das willst du ja nicht. Das darfst du eigentlich auch nicht. Ne? Also das, wir machen ja deshalb auch diese Rückegassen alle 40 Meter bei uns im Steiger, damit die Fahrzeuge auch nur auf diesen Gassen fahren, dass dort also dieser Bodendruck konzentriert wird auf diese Bereiche. Und trotzdem möchtest du eigentlich Frost oder Trockenheit. Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, also wir setzen manchmal auch aus und sagen den Maschinenleuten, jetzt warten wir mal noch 2 Tage, dann ist es etwas trocken, es ist wieder abgetrocknet. Und damit das also nicht so böse aussieht. Ne? Und weil du gerade sagtest, gefühlt hat es viel geregnet oder mehr, wenn jetzt bei diesen Würfen, ne, ich habe so ein paar Würfe auch, was wir eben erzählt hatten, Sturm, irgendein Baum ist umgebrochen,
ach so,
samt Wurzel. Und du schaust dir die Wurzel an, ne? Also da ist diese Erde natürlich dran, das ist komplett trocken. Also da, ne, das sind so 40, 50 Zentimeter, die da an Erdmasse noch mit dranhängen, ne? Oftmals so ein großer Buchenstuppen oder irgend sowas, ne? Der nimmt die Erde mit und dann denkst du, ey, verrückt, es ist trocken innen drin. Also wirklich, ich will jetzt staubtrocken klingt so ein bisschen, aber es ist so, es ist echt richtig trocken. Obendrauf Feuchtigkeit, aber innen drin nicht, ne? Und da wäre natürlich klar, also wir sind hier eingerichtet sicherlich auch auf so 20, 30 Zentimeter Schnee, der dann schön langsam abtaut und der so schön langsam da reinsickert und diese Bodenfeuchtigkeit wieder herstellt. Ne? Die haben wir gar nicht, es fehlt.
Schnee haben wir nicht gehabt diesen Winter und Frost eigentlich so gut wie auch nicht. Wie wichtig ist denn Frost? Also gibt es Sachen, die der macht, die wichtig sind quasi jetzt auch für das neue Jahr der Pflanzen und so, dass irgendwas, weiß ich nicht, Insekten oder irgendwas abstirbt? Also so was hat ein milder Winter so für Auswirkungen?
Naja, gewisse Sachen sterben halt nicht ab, beziehungsweise es gibt ja auch so Pflanzen, also nicht nur in der Tierwelt, es gibt auch Pflanzen, die nennt man Kaltkeimer, die brauchen ein paar Tage Frost. Bärlauch, den jetzt die Leute irgendwann auch wieder sicherlich gerne essen werden im Frühling. Der Bärlauch, dessen Samen braucht Frost ein paar Tage.
Also aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht genau, gibt es dann dieses Jahr keinen oder wie?
Naja, es gab also 2-3 Tage Frost hatten wir im Januar. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, reicht sowas? Mhm. Bärlauch ist auch eine Zwiebel. Ne? Also wenn ich diese Bärlauchzwiebel in der Erde habe, dann aber um ihn neu auszusehen, okay. Wenn ich den jetzt sozusagen, wenn du den im Garten sehen willst, wirst du auf der Anleitung finden, dass du den, weiß ich nicht, 2 Tage, keine Ahnung, weiß jetzt nicht genau wie lang, in den Tiefkühler legen sollst. Der braucht also so ein Minusgrade, ne? Und da gibt's natürlich auch, also das ist das eine, das wollen wir ja haben, gewisse Sachen, die auch keimen, die es dann wieder geben soll. Und dann ist natürlich so ein Frost, der minimiert natürlich auch irgendetwas, was zu viel ist. Also der sondert aus, ne? Es gibt jetzt gerade viele Wildschweine, ne? Angenommen, so eine Bache. Die weiblichen Tiere, die kriegt ihre Jungen, also die Frischlinge. Und der Frost, der würde zum Beispiel auch da reduzieren. Also das schaffen dann nicht alle Tiere zu überleben.
Weil es ihnen zu kalt ist oder weil sie nicht genug zu fressen?
Sowohl als auch. Es ist zu kalt, die finden nicht genug Nahrung, also im Normalfall. Ja. Also gibt's da welche, die das nicht überleben werden. Und das hat die Natur so eingerichtet. Wenn aber immer der Tisch voll gedeckt ist, weil es ist nie gefroren, es gibt von allem reichlich, dann gibt's irgendwann zu viele. Haben wir jetzt gerade das Problem. Ne? Es gibt dieses natürliche Aussondern dann nicht. Borkenkäfer. Also wenn da der Frost kommt, dann wird da was minimiert. Oder wenn es ein feuchtes Frühjahr gibt, dann schimmeln da gewisse Gelege von diversen Insekten oder auch Mäuse, feuchtes, kaltes Frühjahr, ne, dann sterben die da einfach ab. Wenn das trocken, warm oder, ja, also die würden, also so eine feuchte Kälte würden die brauchen, aber Feuchtigkeit auch wieder, ne? Dann reduziert sich das, ne? Wenn es das alles nicht gibt, wenn die Bedingungen so ein bisschen sehr, sehr optimal sind, dann ja, dann geht's denen gut und dann geht's denen, die darunter leiden, natürlich schlecht. Also den einen geht's gut, es gibt ja Bereiche, da ist es immer so, da ist es schon immer warm gewesen. Da muss man jetzt hingucken, ne? Wie geht man mit gewissen Sachen um? Das weiß man, muss man echt gucken jetzt. Wie kann man da reduzierend Maßnahmen ergreifen? Muss man echt schauen, weiß man jetzt auch noch nicht alles.
Oder an was müssen wir uns gewöhnen und unsere Erwartung vielleicht auch verändern, die immer sagen, wo ist der Schnee? Es war immer Schnee. Und das ist zum einen gar nicht so und zum anderen, es ändert nichts. Ne?
Nee. Und dann ist es eben so. Dann gibt es hier eben keinen Schnee mehr. Ist jetzt die Frage, ob wir dann alle in die Alpen fahren müssen und um dann ein bisschen Schnee zu sehen, ist jetzt auch nicht so toll aus meiner Sicht. Aber gut, da muss man dann einfach damit umgehen lernen. Ne? Das sind so neue Aufgaben.
Trotz der ganzen Schwere, die manchmal so in diesen Themen liegt, ist es dann, wenn man durch den Wald läuft oder irgendwo anders lang und die kleinen Märzenbecher sieht, umso schöner, dass die offensichtlich völlig unbeschwert da hervorkommen. Wenn ich mir vorstelle, über den Winter ist der Wald so ein bisschen im Ruhezustand. Ihr seid aktiv als Waldarbeiter. Die Pflanzen gehen wieder los, blühen, kommen raus, Knospen, Blätter und alles. Ist das bei den Tieren auch so? Sind die im Winter auch eher runtergefahren und ruhig?
Naja, normalerweise müssen sie auch ihre Reserven schonen. Ne? Also angenommen, wir hätten einen richtigen Winter gehabt, der Boden ist gefroren, die kommen also schlechter an, vielleicht auch noch Schnee darauf, ne? Dann kommen die schlechter an Grünes. Dann verbeißt das Rehwild, natürlich macht es auch so die Knospen. Aber ich habe keine Schneedecke, ich habe irgendwelche immergrünen Pflanzen, wo denen geht's jetzt auch den Umständen entsprechend gut. Und trotzdem fahren die auch natürlich runter, ne? Die Ricken setzen irgendwann ihre Kitze, die Wildschweine, die frischen irgendwann. Das heißt also, die Tiere.
Wann
die
geht denn das los mit den?
Jetzt im März, April geht das los, ne? Und, das heißt, die müssen auch mit ihren Reserven haushalten, ne? Also, da ist schon auch etwas, glaube ich, so eine Ruhephase insgesamt im Wald. Und dann geht es aber, man merkt es im Frühling, die Vögel werden aktiv. Ne? Also es beginnt alles wieder so neu, sich zu aktivieren. Und dann geht's, also da, alles erwacht irgendwie, so hat man das Gefühl. Und das ist echt ganz, ganz schön auch. Also wenn man da so voller Offenheit durch den Wald geht, merkt man das auch so. Ne? Dieses Zwitschern ist ein anderes. Du hörst die Spechte. Also es ist ganz anders. Im Winter ist es irgendwie gefühlt stiller, finde ich. Also
gibt es irgendwas, wo du sagst, das fällt dir jetzt besonders auf und quasi normalen Menschen eher nicht? Also ich glaube, wenn ich durch den Wald gehe, gut, das Geräusch, die Geräusche, die werde ich auch hören, ne? Vögel, irgendwann vielleicht, wenn die Blätter draußen sind, dann auch so Blätter rascheln oder sowas. Und ich gucke vielleicht nach was blüht, aber gibt es noch so unsichtbare Sachen, die sich auch verändern, die jetzt normale Menschen nicht so mitbekommen?
Ja, das weiß ich nicht. Also es gibt, glaube ich, sehr empfängliche Menschen. Also mich stört immer so ein bisschen, wenn die Leute durch den Wald gehen und, was weiß ich, Kopfhörer aufhaben oder das Handy vor sich halten. Also die oder so gestresst joggen oder irgendeinen Sport betreiben, wo ich glaube, also da, die nehmen das nicht so wirklich wahr. Die nehmen diesen Wald einfach so als Kulisse eher oder als Ort, um ihre Betätigung auszuführen. Aber ich glaube, es gibt schon viele Leute, die auch gewisse Dinge hören oder schauen. Also weiß jetzt nicht, ob es da was Besonderes gibt. Aber diese, also für mich ist immer diese Märzenbecher ist für mich also so faszinierend. Ich gehe da also wirklich jede Woche hin und gucke, wenn dann so die ersten grünen Spitzen kommen. Man weiß ja, wo die sind, ne? Mhm. Und wenn es dann gibt es ja so Bereiche, die sind so flächig, weißt du, so flächig weiß. Also ich finde das so traumhaft. Da muss man schon genau hingucken, ne? Zuerst fällt es ja nicht so auf und dann siehst du das mit so, also dann ist das so massiv. Und dann finde ich ganz, ganz toll ein bisschen später, wenn die anderen Frühblüher noch kommen. Hm. Weißt du, also die Leberblümchen und also das kommen ja dann immer mehr dazu. Die Leberblümchen als nächstes, ne? Und dann irgendwann sind es die Schlüsselblumen und die Anemonen und das ist so ein Traum. Und dann kommt dieses Grün. Also du guckst eigentlich immer noch auf die Erde, weil Frühblüher ohne Ende und plötzlich siehst du dieses Grün, also dieses frische Grün der Bäume. Das kommt dann, das geht so ein bisschen unter dann bei all dieser Blütenfülle da unten, ne? Also, und dann lässt es unten nach, ne? Dann
wird weil von oben das Licht.
Richtig, weniger ja, wird. Und das ist einfach, also das finde ich so faszinierend jedes Jahr. Also für mich ganz, ganz schön. Zehre ich sehr davon, von dieser Zeit.
Und von den jungen Blättern und frischem Grün zehren wahrscheinlich auch manche Tiere.
Ja.
Die dann wieder Frisches zum Knabbern haben. Wenn ich an Waldtiere denke, denke ich an Rehe, an Wildschweine. Und dann hört es auch schon auf mit den großen Tieren und dann denke ich an irgendwelche Krabbeltiere. Das ist ja Quatsch. Wie viele unterschiedliche Tiere leben denn in so einem Wald?
Naja, hier bei uns im Steiger bist du schon komplett richtig. Also Wildschweine und Rehe.
Das sind so die großen. Gar keine Bären.
Nee, keine Bären.
War Spaß.
Ja, keine Bären, keine, also was gäbe es noch? Luchs, Wolf,
Hirsch,
Rotwild, Muffelwild, Dammwild wären noch solche Wildarten, die es hier im Steiger nicht gibt. Ein Stückchen weiter weg, also ein bisschen südlicher, gibt es sowohl das Muffelwild als auch das Dammwild und natürlich noch ein bisschen südlicher auch das Rotwild. Das ist also alles nicht weit weg. Aber hier bei uns im Steiger ist es tatsächlich nur das Rehwild und das Schwarzwild. Und dann gibt es natürlich den Dachs und den Fuchs und den ein oder anderen Hasen noch. Es gibt natürlich Marder, es gibt Waschbären, es gibt eine Unmenge, also es gibt verschiedene Mäuse natürlich auch. Es gibt Eichhörnchen, es gibt ganz, ganz viele Vögel. Also zu einem Wald gehört ganz viel. Also wir haben ja alle Spechtarten, zum Beispiel im Steiger, das ist auch sehr toll. Dieser Mittelspecht zum Beispiel, über den freuen wir uns ganz besonders. Das ist einer, der sieht so ähnlich aus wie der Buntspecht, bisschen kleiner, hat aber so eine rote Kappe und der braucht halt viel Totholz. Und das freut mich persönlich schon. Also es gibt auch viel und ausreichend Totholz offensichtlich, dass der Lebensraum hat, ne? Naja, und so gibt es, ja, so gehört zu einem Wald natürlich auch eine Unmenge an Tierwelt dazu, ne? Die gar nicht so, manchmal sieht man die natürlich nicht oder oft sieht man sie nicht, klar. Ach, Maulwürfe ist auch ganz witzig, Maulwürfe, ne? Oder die Wühlmäuse, also auf Wiesenflächen sieht man doch jetzt so oft diese Hügel da, ne? Also die von Maulwürfen oftmals auch sind, ne? Die man ja nie sieht. Hast du schon mal einen Maulwurf gesehen?
Ja, leider tot.
Ja, genau. Die meisten Leute, die ihn sehen, sehen ihn irgendwo mal überfahren, weil er irgendwie blind da irgendwo rumlaufen wollte. Hm? Aber die sieht man so selten, ne? Zum Beispiel.
Apropos sehen, ist das eigentlich wirklich so, dass die meisten Tiere da nachts im Wald aktiv sind? Das heißt, wenn ich nachts im Wald wäre und gut sehen könnte, dass ich dann mehr Tiere sehen könnte als tags?
Ja, das ist sicherlich gerade in so einem stark frequentierten Bereich wie dem Steiger siehst du natürlich wild. Also erstens ist das ja, wie sagen die Leute hier immer, das ist ein bisschen wie grüne Hölle, ne? Wenn es grün ist, siehst du ja beinahe nichts. Also du hast ja Sträucher, du hast also so eine halbhohen Bäume. Also der Steiger ist ja überhaupt nicht durchsichtig. Weißt du, so dieser Unterschied, jetzt sehe ich ganz weit. Also ich kann ja jetzt manchmal von einem zum nächsten Weg sehen. Und im Mai ist es vorbei. Dann sehe ich keine 10 Meter dort mehr rein, ne? Da ist alles grün. Und verrückterweise ist es auch so, die Rehe, die siehst du jetzt trotzdem, die sind da. Die sind aber so gut getarnt, die drücken sich so. Also mir ist es selber schon so gegangen, ich stand da mit ein, zwei Kollegen im Wald und da ist vor uns, also es waren keine 10 Meter. Wir standen da und du siehst, also wir haben nichts gesehen, ne? Du siehst dieses braun-grau der Bäume und rundherum und da ist kurz vor uns auf einmal sprang da ein Reh auf. Das hatte keiner von uns gesehen, ne? Die drücken sich auf die Erde, also ne,
machen sich klein,
kauern sich so klein und wir sehen sie nicht. Das ist typisch auch für das Rehwild. Die flüchten nicht so schnell, ne? Die sind so, die hocken da unten.
Und ihr habt zu lange gestanden, wärt ihr wieder weggegangen, dann
hätten wir das gar nicht. Genau, das war dem dann irgendwie zu dumm wahrscheinlich, ne? Und dann müssen die sich auch oftmals gar nicht bewegen. Warum soll sich so ein Reh von A nach B bewegen, wenn es nicht aufgescheucht wird? Die haben ja da genug zu fressen. Weißt du? Also jetzt sind es die frischen Knospen, dort mal eine, da mal eine, da mal eine. Und im Frühjahr, wenn alles grün ist, umso besser. Ne? Die brauchen gar nicht. Warum sollen die jetzt über den Weg woanders hingehen? Also müssen sie jetzt nicht zwingend. Hm. Und die wissen ganz genau, dass sie hier gestört werden, dass hier Menschen sind und dass die nicht gefährlich sind.
Das du hast vorhin schon gesagt, dass im Moment so viele Wildschweine unterwegs sind oder waren. Ja. Woher wisst ihr denn, wie viele Tiere in dem Wald sich befinden und was für welche? Zählt ihr die?
Also kann man nicht zählen. Also viele Tiere, auch Rehwild, kann man nicht zählen. Das geht nicht. Du siehst es einfach nur an den Zeichen, die sie hinterlassen.
Ach so.
Und bei den Wildschweinen siehst du jetzt ganz oft den Boden so aufgewühlt. Das ist also ganz, ganz offensichtlich. Du gehst, ich sag mal, jetzt irgendwie durch den Steiger heute und morgen gehst du denselben Weg. Und wenn du genau hinguckst, siehst du am Wegrand plötzlich, dass das Laub, was gestern so lag, heute völlig anders liegt. So ein bisschen aufgewühlt. Hm. Und das siehst du ganz häufig. Und manchmal erschreckenderweise auch ganz nah an der Straße. Also wenn du die Hubertusstraße reinfährst Richtung Roda, B4 Richtung Roda, dann da siehst du ganz nah an den Straßenrändern aufgewühlte Bereiche und das sind die Wildschweine. Also daran sieht man das.
Und weil das dann an mehreren Stellen ist an oder mehr als vielen, früher wisst ihr, genau, es sind mehr Wildschweine.
Genau. Und dann kommen, rufen Leute an.
Vielleicht
und sagen,
sind das nur hyperaktive. Nein, wahrscheinlich dann mehr.
Sind einfach mehr, tatsächlich, ja.
Wir sind jetzt mittendrin im Thema Tiere. Ich habe noch ganz viele Fragen dazu, die wir aber jetzt nicht machen können, weil die Zeit nämlich vorangeschritten ist. Aber so ist es. Ist ja nicht schlimm, du kommst ja wieder.
Genau.
In 3 Monaten, was ist dann? März, April, Mai. Mai, Juni.
Ja, du meldest dich und wenn du denkst, du hast genügend Fragen gesammelt.
Ja, oder wenn du denkst, im Wald geht's gerade voll ab, das und das, dann...
Ja, also wir bleiben gegenseitig am Thema.
Im Studio war Uta Crispin, Revierfürsterin hier in Erfurt. Ich danke dir, dass du da warst.
Bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf.